SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Judith Bühler. Hallo. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat zugegeben, dass der tödliche Angriff auf Mitarbeiter einer Hilfsorganisation im Gazastreifen von israelischer Seite ausgeführt wurde. Er sprach von einem tragischen Zwischenfall. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Die 7 Entwicklungshelfer seien unbeabsichtigt getötet worden, sagte Netanyahu, der sich aus einem Krankenhaus in Jerusalem meldete, wo er sich wegen einer Leistenbruchoperation aufhielt. Leider ist es gestern zu einem tragischen Zwischenfall gekommen, bei dem unsere Streitkräfte unbeabsichtigt unschuldige Menschen im Gazastreifen trafen. Das passiert im Krieg. Wir prüfen es gründlich. Wir stehen mit den Regierungen der betroffenen Personen in Kontakt und werden alles tun, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Das israelische Militär hatte kurz zuvor versprochen, den Angriff auf den Hilfskonvoi von World Central Kitchen mit Hilfe einer unabhängigen Expertenkommission zu untersuchen. World Central Kitchen verurteilte den Angriff und kündigte an, alle Einsätze in Gaza sofort zu pausieren. Von Anfang an hatten die Entwicklungshelfer der israelischen Armee vorgeworfen, den Konvoi aus 2 gepanzerten und ein ungepanzertes Fahrzeug im zentralen Gazastreifen aus der Luft angegriffen zu haben. Dabei kamen 7 Mitarbeiter aus Australien, Polen, England, den USA, Kanada und ein palästinensischer Mitarbeiter ums Leben. Das Team hatte kurz zuvor tonnenweise Lebensmittel in ein Lager gebracht. Laut der Organisation World Central Kitchen sei der Einsatz mit dem israelischen Militär abgestimmt gewesen.
Bettina Meyer berichtete. Auch in der Ukraine geht der Krieg weiter und es ist momentan nicht absehbar, wann und wie er enden könnte. Europäische Politiker und internationale Ermittler machen sich aber schon jetzt Gedanken darüber, wie die Kriegsverbrechen, die in der Ukraine begangen wurden, verfolgt werden können. Heute haben sie sich in Den Haag zu einer Konferenz getroffen, am Sitz des Internationalen Strafgerichtshofs. Der größtmögliche Erfolg wäre wohl, wenn Russlands Präsident Putin sich dort verantworten müsste und verurteilt würde. Frank Peter ist Strafverteidiger aus Worms und am Internationalen Strafgerichtshof zugelassen. Er hat im SWR gesagt, selbst wenn in Russland die politischen Verhältnisse so wären, dass Putin ausgeliefert würde, wären noch weitere Fragen offen.
Wir haben hier zunächst mal noch ein ganz anderes Problem, nämlich die Frage, ob überhaupt der Internationale Strafgerichtshof überhaupt für Russland zuständig ist. Das ist noch eine Vorfrage, die momentan noch strittig ist. Man versucht sie über die Völkermordkonvention zu lösen, sodass man sagen kann, danach wäre auf jeden Fall eine Zuständigkeit anzunehmen. Und dann die Frage natürlich, wenn man davon ausgeht, dass so ein Strafgerichtshof für alle diese schweren Verbrechen zuständig sein müsste, natürlich dann auch letztendlich, dass jeder, der so eine Straftat begeht, auch später dann vor Gericht gestellt werden kann.
Strafverteidiger Frank Peter aus Worms, der auch am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag tätig ist. Bei einem Feuer in einem Nachtclub in der türkischen Metropole Istanbul sind mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei verletzt worden, berichtet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Nach Behördenangaben befindet sich der Nachtclub im Erdgeschoss eines Wohnhauses mit 16 Etagen. Er sei wegen einer Renovierung geschlossen gewesen. Das Feuer sei vermutlich bei den Arbeiten ausgebrochen. Justizminister Tunç sagte, 5 Menschen seien zur Vernehmung festgenommen worden, darunter der Manager des Clubs und eine Person, die für die Renovierung verantwortlich ist. Nach Schüssen in einer Grundschule in Finnland ist ein 12-jähriges Kind gestorben. Was bisher bekannt ist, Arne Bartram.
Passiert ist der Vorfall am Morgen in der Stadt Vantaa in der Nähe der Hauptstadt Helsinki. Für die Tat soll ein 12-jähriges Kind verantwortlich sein, das selbst dort zur Schule gegangen ist. Auch das getötete und die verletzten Kinder sollen 12 Jahre alt sein. Die Polizei hat den mutmaßlichen Schützen rund eine Stunde nach der Tat festgenommen. Das Kind ist noch nicht strafmündig. Die Tatwaffe soll einem Verwandten des Kindes gehören, der sie legal besessen hat. Wie das 12-jährige Kind an die Waffe kam und warum es seine Mitschüler angegriffen haben soll, ist noch unklar.
Arne Bartram berichtete. Ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Die Diskussionen darüber werden seit Jahren emotional geführt. Jetzt hat Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP sich nochmal in einem Interview gegen ein Tempolimit ausgesprochen. Unter anderem, weil die Leute es doch gar nicht wollten. Woher er die Sicherheit nimmt, dass das tatsächlich so ist, blieb aber offen. Ob er tatsächlich recht hat? Hauptstadtkorrespondent Jim Bobnikschas hat den Realitätscheck gemacht.
Ja, wahr ist, die größten Befürworter eines Tempolimits sind die Deutschen tatsächlich nicht, aber die Umfragen aus den letzten Jahren zeigen, dass sich immer mehr Menschen damit anfreunden könnten. In einer Befragung des Bundesumweltamtes Ende 2020 schon waren mehr als 60% der Befragten für oder eher dafür, ein Tempolimit einzuführen. Und in einer Umfrage für die Autobild aus dem letzten Jahr hat sich sogar eine Mehrheit ein solches Limit gewünscht. Und selbst beim Autoclub ADAC, da lehnt man es inzwischen nicht mehr komplett ab. Das Argument, die Leute wollen das nicht, ist also nicht unbedingt haltbar.
Jim Bobnikschas aus unserem Hauptstadtstudio. Während aktuell nach wie vor hitzig über die Cannabis-Legalisierung diskutiert wird, gerade auch um die Frage, ob junge Menschen verantwortungsbewusst mit der neuen Freiheit umgehen, gibt es einen erfreulichen Trend bei einer anderen legalen Droge: Alkohol. Die Zahl der Alkoholvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen unter 18 ist im Jahr 2022 auf einem Tief angelangt. Das hat die kaufmännische Krankenkasse KKH bei einer Untersuchung festgestellt. Danach gab es im genannten Jahr etwa 10.600 Fälle. Das sind 5% weniger als 2021 und sogar 13% weniger als 2020. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sank die Zahl sogar um mehr als 40%.
Fokus Südwest.
Gebt das Hanf frei. Seit gestern ist es soweit. Aber wie genau funktioniert das jetzt eigentlich? Das fragen sich einige Kommunen im Land. Es gebe noch offene Fragen, bemängelt Moritz Petri im SWR. Er ist Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz.
Es ist zwar völlig legitim, dass der Gesetzgeber das auch schnell an den Start bringen will zum 1. April. Natürlich muss es dann auch Landesgesetzgebungen geben, die das Ganze ausführen ein Stück weit. Aber so gewisse Grundzüge müssten noch abgestimmt sein. Das Problem ist, dass wir keine Handlungsanleitung haben, was auf uns zukommt, wer für welche Kontrollen vor allen Dingen zuständig ist, ob die Ordnungsämter der Gemeinden, die Polizei wieder zusammengewirkt wird. Das lässt uns jetzt momentan noch ein bisschen ratlos zurück.
Der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, Moritz Petri. 2,5 Kilo Gold im Koffer im Wert von fast 200.000 Euro. Damit wollte ein Reisender aus der Türkei durch den Zoll am Stuttgarter Flughafen, allerdings ohne den teuren Inhalt anzugeben. Geklappt hat der Schmuggel nicht. Das Versteck war wohl doch nicht so gut. Miriam Staber.
Das Gold war im Innenfutter der Koffer versteckt. Bei den 2,5 Kilogramm Gold handelt es sich um Goldschmuck, teilte die Polizei mit. Der 43-jährige Mann war demnach Mitte März gemeinsam mit seiner Mutter aus Istanbul nach Stuttgart geflogen und wollte die Gepäckausgabehalle am Flughafen verlassen, ohne die Schmuckstücke anzumelden. Die Zöllner kontrollierten ihn aber und röntgten seine insgesamt 4 Koffer. Dabei entdeckten sie das Gold im Wert von rund 193.000 Euro. Laut dem Hauptzollamt Stuttgart eine Rekordmenge. Damit habe der Schmuggler 42.500 Euro Einfuhrabgaben hinterzogen. Die Zollbeamten beschlagnahmten den Goldschmuck und leiteten ein Verfahren wegen Einfuhrschmuggels ein.
Lange wurde darüber diskutiert. Längst sind nicht alle einer Meinung, doch trotzdem kommt sie in immer mehr Landkreisen und Städten. Die Bezahlkarte für Geflüchtete. Im Landkreis Konstanz ist sie jetzt eingeführt worden. Sie soll einiges besser machen, unter anderem für weniger Verwaltungsaufwand sorgen. Katharina Kitt.
Die Bezahlkarte bekommen Geflüchtete, die noch kein eigenes Konto eröffnen können und ihre Unterstützung bislang in bar bekommen. So eine Pressesprecherin des Landkreises Konstanz. Die neue Bezahlkarte soll es allen Beteiligten leichter machen. So fällt zum Beispiel die Bargeldauszahlung weg, die sonst mit langem Anstehen und Verwaltungsaufwand verbunden ist. Zudem sei es laut Landratsamt in Gemeinschaftsunterkünften sicherer, keine großen Mengen Bargeld bei sich zu haben. Außer den Zahlungen des Kreises können mit der Karte aber keine Überweisungen empfangen oder getätigt werden.
Die gute Nachricht.
Die kommt heute aus dem Westerwald und dabei geht's hierum. Einfach und entspannt ins Wasser springen. Das ist nicht für alle Kinder selbstverständlich, nämlich dann, wenn sich die Eltern keinen Schwimmkurs leisten können. Dass Kinder deshalb nicht schwimmen lernen können, sollte nicht so sein, findet die Organisation Wella Helfen. Sie möchte 300 Kindern im Westerwald den Schwimmunterricht bezahlen, eben weil es in der Region viele Familien gäbe, wo das Geld dafür fehle. Denn es sei teils überlebenswichtig, dass Kinder schwimmen lernen. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 5 und 12 Jahren.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.